bis Oktober müssen andere noch warten, bis sie den Film sehen können in Deutschland. In Frankreich läuft er lustigerweise schon. Ansonsten vornehmlich nur in Südostasien.
Und wir hatten schon das
und
Glück.
Und wir hatten schon das Glück, dank des Münchner Filmfestes Parasite zu sehen. Der neue Film von Yoon Ho Bong oder wie auch immer. Ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen richtig aus. Ziemlich sicher nicht, aber ich gebe mir Mühe. Bekannt für Okja oder Snowpiercer. Und ich fand, mit Parasite hat er dann ziemlich geilen Film hingelegt.
Absolut.
Oder?
Ja, ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig.
Ja, also wir haben
das Glück, gestern Abend den Film zu sehen, mit Anwesenheit des Regisseurs.
Und wir haben nicht drüber geredet.
Nein, wir haben uns das aufgespart.
Und ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht, wie man den Film zusammenfasst, ohne zu spoilern. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Also Es geht um eine Familie, eine arme Familie.
Ja, koreanische Familie.
Koreanisch, das ist absolut eine komplett koreanische Produktion.
Ja, wir haben ihn auch auf Koreanisch mit englischem Untertitel geguckt. Erstaunlicherweise ziemlich gut gängig.
Ja, absolut. Die sich das Geld, nicht viel Geld, am Anfang des Films mit dem Falten von Pizzaschachteln verdient.
Ja.
Und im Nachhinein betrachtet war die eine der ersten Szenen schon so ein Indiz dafür, was passieren wird.
Ja.
Nämlich, als sie verhandelt haben, dass sie doch das volle Geld für die Pizzaschachteln bekommen sollten, obwohl ein Viertel davon total verhunzt war.
Ja.
Wie sie da verhandelt haben mit ihrer Auftraggeberin oder wer auch immer das war.
Das ist einfach, also zusammengefasst, eine sehr findige Familie. Sehr pfiffig und clever.
Der Sohn bekommt von einem Freund einen Job angeboten. Der Freund geht ins Ausland und würde...
Und man muss dazu sagen, dass der Freund sehr privilegiert ist, studiert und so und Nachhilfe gibt.
Und diesen Nachhilfeunterricht will er eben dem... aus der Familie übertragen. Der heißt, jetzt muss ich nämlich nachschauen, damit, es ist ja blöd, wenn wir von dem Sohn oder Tochter reden.
Man kann sich trotzdem nicht auseinander. Also der Sohn
Der Sohn der Familie und gibt Englischunterricht, tanzt da an. Für eine sehr reiche Familie.
Man muss erst dazu sagen, also das sind ja zwei krasse Gegensätze. Diese Familie, wo er Nachhilfe geben soll, ist sehr, sehr reich und privilegiert und studiert.
Ja, darauf wäre ich gekommen.
Und er muss sich natürlich jetzt als reicher, privilegierter Junge ausgeben, der natürlich Student ist und was auf dem Kasten hat. Es ist ja nicht so, dass er nichts auf dem Kasten hat. Er kann auch Englisch, er kann auch die Nachhilfe geben. Aber sie fangen halt erstmal an, seine ganzen Unterlagen zu fälschen, damit er überhaupt in diese Familie eingeschleust werden kann, quasi.
Und dann ist er in dieser Familie, er kriegt von seinem Freund noch ein Geschenk überreicht, beziehungsweise die ganze Familie, nämlich dieser Stein, finde ich, hat im Nachhinein auch eine tragende Rolle gespielt, dieser Stein, weil der ja, er sagt ja, das ist ein sehr metaphorisches Geschenk und das ist so, wird so ein bisschen zu seinem Lieblingsspruch im Laufe des Films, aber letztendlich hat er bei an keiner Stelle so sehr recht, wie also diesen Stein überreicht bekommt, weil der Stein später nochmal eine Rolle spielt und am Anfang steht er ja für diesen Wohlstand, den er bringen soll.
Ja, genau. Also es ist so ein großer Felsbrocken eigentlich mehr, den er da geschenkt bekommt von dem reichen Jungen da, seinem Freund. Weil die Steine sammeln aus allen möglichen Bergen, Ländern, wie auch immer. Und diese Steine als Geschenk sollen quasi bedeuten, dass man unerwartetes Glück bekommt oder unerwarteten Reichtum. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger so für die Familie jetzt. Geht's nach oben, jetzt geht's wieder bergauf. Sie wohnen auch in so einer Kellerwohnung, wo es ständig reinregnet, wo die Leute gegen das Fenster pissen und so. Also sie sind wirklich sehr, sehr arm.
So arm, dass sie sogar den Rauch des oder was auch immer das ist, oder das Insekten, Anti-Insekten-Spray, dass der irgendeine wahrscheinlich ein Stadtbeamter da über die Straßen versprüht, bei sich in die Wohnung reinlassen, indem sie das Fenster auflassen.
Damit
oder so
Insekten
arm, dass das WLAN schnorren.
Genau,
also auch in der ersten Szene wird auch schon klar, was mit dem Titel Parasite gemeint ist, letztendlich.
Ja.
Und genau dieses Glück, dieser Wohlstand, für den der Stein steht, das trifft dann auch tatsächlich ein, indem nämlich zunächst der Sohn und im Verlaufe der, keine Ahnung, ersten Stunde oder ersten halben Stunde die komplette Familie in dieser reichen Familie, die im Gegensatz zu der armen Familie im Keller wohnt, natürlich auf dem Berg wohnt.
Ja, er spielt schon sehr mit Symbolen.
Ja, ja. Die Chancen wittert,
ja,
aufgrund von, wie soll man sagen, kurzfristigen Notsituationen oder...
Naja, sie kreieren, wie soll man sagen, also durch sehr kluge und clevere Twists ist es nachher so, dass sie alle in dieser Familie arbeiten, ohne dass die Familie weiß,
dass sie zusammengehören. Ja.
Und das, also ich will gar nicht weiter erzählen, weil das... das ist der Anfang des ganzen Unglücks.
Und das Ganze halt mit gewissem schauspielerischem Talent und ein ziemlich großes Talent dafür, die richtigen Situationen sofort auszunutzen, und zwar eiskalt.
Ja.
Und das macht die erste Hälfte des Films eigentlich zu so einer Art Gangsterkomödie.
Ja. Und weiter darf man gar nicht sagen, weil da kommen so viele Twists drin vor.
Es kommen so viele Twists, man kann nur sagen, und das ist mega geil, und dafür ist ja Yo Bong Ho.
Ich hab's schon wieder vergessen.
Oh Gott, das ist so peinlich. Yon Ho Bong. So ein bisschen, glaube ich, auch bekannt, ohne jetzt alle Filme von ihm gesehen zu haben. Das hat er ja auch gesagt, dass er so die Grenzen der Genres vermischt und sich nicht auf ein Genre festlegen will. Also und ich könnte mich auch nicht auf ein Genre festlegen bei dem Film.
Nein.
Es kommt nachher...
Und es kommt immer anders, als man denkt.
Ja, es
immer.
Kommt...
Wenn du denkst, du hast jetzt den Kern der Story erfasst, kommt wieder ein Twist. Und dann denkst du, okay, jetzt hat man es. Und dann kommt wieder was, was dich aus der Bahn wirft.
Es kommen einfach so viele, mischt so viele Elemente von anderen Genres da rein. Ja. Das ist am Anfang so ein bisschen Heist, Gangster-Komödie. Dann wird es irgendwann so ein bisschen sehr zum Drama oder zu einer Tragikomödie zumindest. Ja, dann kommen noch Elemente.
Spoiler, nein.
Ja, ich bleibe auf einer sehr allgemeinen Ebene.
Nein, das ist noch zu, das ist
es
zu
kommen,
viel. Nein,
doch, es kommen noch so Thriller- und Horror-Elemente teilweise mit rein ganz am Ende. Das ist ja, es wird ein bisschen absurd, aber das ist ja, finde ich, bei Snowpiercer auch der Fall oder bei Okja teilweise.
Du bist echt ein alter Spoiler.
Das ist gar kein Spoiler.
Das ist mega der Spoiler.
Ich habe nichts über die Story verraten.
Das ist mega der Spoiler. Lass den Leuten.
Das macht doch Lust.
Nein, lass den Leuten diesen Spaß,
das
diese Elemente zu erfassen.
Ja.
Weil so wissen sie ja jetzt
aber
schon.
Nein, was auf sie zukommt. Weiß ja keiner. Das macht ja. Ich habe ja. Also, das macht doch Lust, den Film zu sehen, wenn man weiß, es gibt so viele verschiedene Einflüsse.
Nein, jetzt hast du es verkackt. Das ist der Spoiler. Aber, nicht nur die Story.
Darf ich den Kern der Story verraten?
Nein, jetzt hör auf.
Worum es geht im Großen und Ganzen.
Nein, don't tell it. Also das Einzige, was du verraten darfst, ist, es geht sehr um die Schere zwischen Arm und Reich.
Genau das wollte ich sagen.
Ja, siehst du?
Dass die beiden Klingen nicht zusammenfinden.
Ja.
Ist so.
Ja. Aber das ist auch das, also das fand ich auch ziemlich interessant, weil danach stand der Regisseur natürlich nur für Fragen zur Verfügung. Und im ersten Moment denkst du nicht unbedingt daran, dass es um dieses Arm und Reich und so geht, weil im ersten Moment musst du erst diese abgefahrene Story verarbeiten,
ja,
also ich zumindest.
Genau.
Und dann im Nachhinein kommen dir so viele Bilder und so viele Metaphern und wofür die einzelnen Szenen stehen in den Kopf und du denkst so, dieser Film ist so vielschichtig, der ist so, es geht um Arm und Reich, es geht um Frauen, es geht um Feminismus, es geht um...
Aber so subtil.
Politik, ja, mega subtil und auch nicht so belehrend. Weißt du,
dass er
dich so. Ja, deswegen, also im ersten Moment denkst du nicht an diese vielen Themen, die er da reinpackt. Und
es gibt für mich einen zentralen Satz in dem ganzen Film, das ist das Zitat vom Vater, als die, ich spoiler nicht, sagen wir mal, ein Unglück passiert. Er sagt, der beste Plan ist, keinen Plan zu haben. Und das beschreibt, finde ich, auch sehr gut, was den ganzen Film über passiert.
Mhm.
Nämlich, wenn sie, wie gesagt, ihr Talent nutzen, ihre Möglichkeiten zu erkennen, ohne große Pläne zu machen. Sie nutzen die einfach sofort.
Ja. Und in dem Moment,
wo sie ein gewisses Ziel vor Augen haben, plötzlich, um, sagen wir mal, Konflikte zu lösen und dann Pläne machen, der Sohn, in den letzten 20, 30 Minuten funktioniert es einfach nicht.
Mm, ja.
Oder zumindest nicht so reibungslos.
Ja. Aber ich fand nicht nur, also diese Geschichte so abgefahren, ich fand die Schauspieler großartig.
Super.
Mega gute Auswahl getroffen von allen.
Ja.
Also sowohl die, die in der Familie, der armen Familie, als auch in der reichen, fand ich alle toll. Und ich fand aber auch diese großartigen Bilder, die er teilweise anfängt.
Ich wollte es gerade sagen, ich finde es total erstaunlich, weil letztendlich spielt der Großteil des Filmes in der Villa der Reichen komplett steril und nicht beengend im Sinne von, das sind kleine Räume und so weiter, ganz und gar nicht, aber dadurch, dass es so steril ist, wirkt es halt so ein bisschen manchmal so ein beklemmend.
Ja, total beklemmend.
Und trotzdem.
Aber es ist nicht so, dass du dich die ganze Zeit gruselst oder so. Es hat keinen Horror, weißt du, so alleine im Haus eingeschlossen. Nee. Aber er schafft es
trotzdem
einfach,
diese Atmosphäre. Trotzdem schafft er tolle Atmosphäre und aber auch teilweise für tolle Bilder zu sorgen. Ja. Kameramann auch. Ja.
Wahnsinn.
So
ganz.
Und auch die Musik ist mir mehrmals aufgefallen. Die ist die meiste Zeit über total subtil, aber die setzt genau in den richtigen Momenten, genau in der richtigen Dramatik ein und die unterstützt das nochmal, das Ganze. Die war so unglaublich gut gesetzt und so gut gewählt.
Ja.
Also, super Film.
Ja, ich fand ihn auch unglaublich großartig. Also, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so geflasht nach dem Film. Und dieses Gespräch oder dieses Interview danach hat mir fast diese Euphorie geklaut. Weil ich hätte am liebsten sofort nach diesem Film über diesen Film geredet und nur darüber geredet. Und dann haben die Leute so viele Fragen gestellt und er hat so viel erzählt und dann kam ich so raus. Und
er war auch sehr ausschweifend.
Er hat auch, also man hat auch gemerkt, dass er gerne darüber erzählt und so. Und er hat
dass
halt
es ihm auch wichtig ist.
Ja.
Dass es ihm auch wichtig ist. Ich meine, er sagt ja selbst, er sympathisiert im Zweifel eher für die arme Familie, aber das merkt man in den Filmen auch an.
Aber er hat gesagt, so 51-59%. Also er kann schon auch die reichen Familie, also er hat auch schon Mitleid mit den Reichen.
Ja, aber ich finde, diese 51% merkt man ihm deshalb an, weil die arme Familie als ein bisschen cleverer dargestellt wird. Du fängst an, das habe ich eben vergessen zu sagen, schon in dieser Verhandlungsszene mit dieser Pizzabotin, fängst du sofort an, obwohl du weißt, das ist gerade grenzwertig, was sie da machen, du fängst dich sofort an, mit denen so ein bisschen zu identifizieren und Sympathien aufzubauen, weil es irgendwie so cool ist. Und ich finde, das passiert nicht. Findest du nicht?
Nö.
Ich find,
fand ich nicht. Ich dachte so, ihr könnt nicht erwarten, den vollen Lohn zu kriegen, wenn ihr nur die Hälfte der Arbeit macht.
Ja, aber sie kämpfen irgendwie auch dafür. Also du empfindest zumindest eine gewisse Empathie mit denen. So.
Ja, weil Sympathie habe ich mit denen eigentlich nicht.
Echt nicht?
Nee.
Doch,
weil
fand ich schon ein bisschen.
Dafür waren sie mir, also die waren zwar clever, aber sie sind nicht so. Also, sie sind nicht so durchdacht irgendwie.
Ja, aber sie versuchen es einfach. Sie kämpfen drum irgendwie.
Ja, ich weiß schon,
zu ihrem Glück
aber
zu finden, mehr oder weniger.
Aber sie sind nicht die Sympathieträger, finde ich.
Aber wer sind die Sympathieträger? Also, ist die reiche Familie für dich ein Sympathieträger?
Nee, also, ja. Ja, okay, man hatte nicht so richtige Sympathieträger. Aber man konnte alle verstehen, sagen wir mal so. Also ich konnte auch die reiche Familie, diese Frau, die tat mir so leid aus der reichen Familie.
Ja, aber es ist doch, also ich finde es ist schon so, dass du im Film eher im Zweifel mit der armen Familie fieberst, als mit der reichen Familie. Du fühlst dich eher in ihre Position hineinversetzt, als in die der reichen Familie.
Ja, das schon, aber trotzdem fand ich, er war nicht,
und
er war wirklich nur 1% für eine Seite.
Ja,
er hat
schon
beide sehr neutral dargestellt.
Würde ich nicht sagen.
Doch,
ich find, dass die reiche Familie teilweise sehr karikaturiert wird. Sehr naiv dargestellt auch.
Naja, natürlich wird die naiv dargestellt, aber gleichzeitig auch sehr traurig. Also sehr mitleiderregend. Fand ich. Weil diese Frau, sie ist halt, die Frau aus der reichen Familie ist halt sehr, naja, beschränkt. In ihrer Weltsicht auch und auch in ihrem Tun, aber gleichzeitig versucht sie ja alles für ihre Familie zu machen. So ist ja nicht. Also ja, sie ist halt ein bisschen dumm, aber trotz allem versucht sie nur, dass ihre Kinder gut aufwachsen. Sie hat Angst um ihren Sohn. Sie will ihrem Mann alles recht machen.
Ja, schon, aber es hat schon so gewisse
natürlich
Elemente
haben die andere Standards und deswegen sind die halt ein bisschen abgehoben und
aber,
so.
Aber diese, also ich finde teilweise ist es schon ein bisschen Karikatur, als sie sagt, hier kriegst du mehr Geld einfach nur inflationsbereinigt, so nach dem Motto.
Ja, natürlich.
Ist schon.
Aber gleichzeitig leben die halt auch in einfach einer ganz anderen Welt.
Ja, klar.
Die können das halt nicht so sehen und deswegen, ja, fand ich, er hat es wirklich sehr neutral dargestellt. Whatever. Also auf jeden Fall war es sehr großartig und Also die, ich habe nur Okja und Snowpiercer von ihm gesehen.
Ich auch, ja.
Ich fand damals auch Snowpiercer besser als Okja.
Ja.
Muss ich zugeben.
Ich fand ja. Okja, Snowpiercer am Anfang ein bisschen zu abgefahren auch.
Ja, aber
ich glaube, ich muss noch mal gucken.
Ich glaube, es ist mein Ding einfach. Also ich stehe auf diese Art von Filme, weil das war so abgefahren und so futuristisch und so crazy. Fand ich mega. Und auch das Ende war ja auch wieder so ein Twist drin. Hat mich weggebammt. Also fand ich auch richtig, ja, richtig gut. Und Okja war mir teilweise ein bisschen zu langatmig. Der war schon auch ziemlich gut, so ist nicht. Aber der war mir teilweise ein bisschen zu langatmig.
Aber auch da sind ja beide Filme, in denen geht es, wie auch angekündigt wurde gestern, vor dem Film geht es viel so ein bisschen um Politik, um Gesellschaft.
Arm und Reich.
Ja, absolut. Auch so.
Deswegen, also er hat schon immer diese Themen, aber das hast du wahrscheinlich auch, wenn du aus Südkorea kommst.
Vielleicht, ja.
Also, und was er gestern auch erzählt hat, dass er lieber koreanische kleine, ne, Low-Budget war es jetzt nicht, aber eher kleinere Budgets hat, weil er sonst zu viel Verantwortung und Druck spürt und dass er lieber solche Filme macht als Okja und Snowpiercer, wo ein großes Budget dahinter steckt.
Kann er gerne weiter mal so machen, ja. Was ich interessant fand, was mir gar nicht so aufgefallen ist gestern in der Fragerunde mit ihm, in der Fragerunde mit ihm, eher dann heute erst wieder, als ich über Quentin Tarantino gelesen habe, dass Quentin Tarantino ja nämlich sagt, nach dem 10. Film spätestens ist Schluss für ihn als Regisseur.
Ja.
Jetzt scheint es so zu sein, dass er schon jetzt nach Once Upon a Time in Hollywood keinen Bock mehr hat.
Angeblich schreibt er doch an einem Django-Sequel.
Ja, er schreibt dran, aber er wird vielleicht keine Regie führen.
Ja, okay.
Das ist ja die Sache, dass Quentin Tarantino sich eher als Drehbuchschreiber versteht, während ja Yoon Ho Bong gestern gesagt hat, dass er Drehbuchschreiben eigentlich hasst.
Ja.
Er macht es überhaupt nicht gerne. Ja. Er fühlt sich unter Druck gesetzt und er wird unausstehlich.
Ja.
Seine Familie hasst es.
Ja.
Hat das Drehbuch für Parasite in 3,5 Monaten geschrieben.
Mhm. Aber seit 6 Jahren, ne? Trägt er die Geschichte mit sich rum,
ja. Oder 2015, was
kommt? Ja.
Und er sich eher als Regisseur versteht, dass es auch eigentlich ziemlich geil wäre. Stell dir vor, Quentin Tarantino würde für Yoon Ho Bong ein Drehbuch schreiben. Das wäre abgefahren.
Ja.
Das war nur so ein sehr fantasiertes Gedankenspiel heute.
Ja. Aber
und dass er auf dem Weg nach München im Flugzeug schon am nächsten Drehbuch geschrieben hat.
Ja.
Hat er auch erzählt.
Und er hat auch gesagt, dass also im Abspann gibt es ein Lied, koreanisches, also leider ohne Übersetzung, wo er tatsächlich den Songtext geschrieben hat.
Und
der vom Hauptdarsteller gesungen wird.
Ja, von dem Sohn, genau, ja. Ja,
genau. Und fand ich auch sehr interessant, dass er dann, weil er meinte, also leider wurde es nicht übersetzt, aber es war wohl auch nochmal so eine, wie so eine Mini-Geschichte zum Film, die im Abspann kam.
Ja.
Und ja, also mich hat der mega geflasht, der Film.
Der war wirklich super.
Ja.
Ich denke, als dass es noch irgendwas gibt, was ich noch ansprechen wollte. Ich weiß noch nicht mehr, was es war.
Ja, ich auch nicht. Aber also deswegen, das ist das, was ich meine. Durch diese Fragerunde habe ich so viele Sachen vergessen, weil die Leute halt so viele Sachen noch gefragt haben.
Und ich muss aber auch sagen, dass ich so intensiv
man muss auch sagen, er ging über 2 Stunden.
Ja, oder? Aber ich würde fast sagen, ich fand den Film so intensiv, dass ich glaube, ich selten so gut an einzelne Szenen erinnern nach dem Film.
Wie bei also falls jemand den Film guckt, ich werde niemals die Szene vergessen, wie der junge Kuchen isst. Ich sag nur das und die Szene danach. Ich glaube, davon werde ich nicht träumen. Das hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Ja, da sage ich alles. Also wenn der junge Kuchen isst. Viel Spaß dabei.
Also natürlich, um das das kann man ja sagen. Ich meine, man weiß ja, wie so ein Film aufgebaut ist. So einen gewissen Spannungsbogen muss man ja
drin sein.
Deswegen kann man ja sagen, es geht ja nicht alles gut in diesem.
Natürlich nicht, aber man muss auch sagen, das hat er auch zugegeben, weil es waren natürlich im Publikum einige Filmleute, sagen wir mal so, junge Drehbuchschreiber und so. Und einer hat ihn natürlich auch gefragt, wie er ein Drehbuch schreibt und so. Und halt auch so wirklich eine technische Frage gestellt. Also du hast gemerkt, der Typ hatte Ahnung vom Drehbuchschreiben und wie er ein Drehbuch schreibt und so und wie der Prozess quasi ist. Weil er dann auch meinte, schreibt davon sehr detailliert zu grob oder so irgendwie, ich weiß es nicht mehr.
Ja, entwickelt sich die Story im Schreiben des Drehbuchs oder macht genau, er erst einen groben Umriss und ja, geht dann ja, in das Detail.
Also irgendwie so. Und dann hat der Regisseur geantwortet, dass er sich darüber keine Gedanken macht und er einfach drauf losschreibt. Und das merkt man dieser Geschichte auch an. Die ist nicht wie normale Filme aufgebaut. Du hast nicht irgendwie so einen ruhigen Anfang, dann gibt's den Höhepunkt und keine Ahnung. Also da gibt's so viele Hochs und Tiefs und du denkst so, okay, jetzt habe ich diese Phase rum und jetzt pendelt es sich ein und dann kommt wieder was ich aus der Bahn wirft.
Ja, wobei im Groben und Ganzen diese klassische Heldenreise hat man schon erkannt.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, er ist voll davon abgekommen. Total. Nein, finde ich gar nicht.
In ihren Grundzügen, nicht 1:1, aber so in ihren Grundzügen.
Ja, klar, in ihren auf Grundzügen. Jeden Fall. Irgendwo muss es ja auch eine Filmgeschichte bleiben, aber trotzdem, er geht andere Pfade.
Ich finde, woran man es gemerkt hat, ist, dass die erste Hälfte des Films ganz anders ist als die zweite Hälfte.
Ja.
Also,
that's what I'm saying.
Nee, auch von so ein bisschen, was diese Mischung der Genres angeht, was so, die erste Hälfte des Films ist relativ, sagen wir mal, stringent durchgezogen, so in der Art, wie es halt sein sollte, diese Tragikomödie. Und es wird in der zweiten Hälfte so weird teilweise.
Ja,
so
das absurd. Ist das, was ich meine.
Nein, das ist was komplett anderes.
Nein, das ist das, was ich meine. Das ist nicht das, wie man eine Geschichte kennt. Der Anfang ist noch so, dass du denkst, ja, okay, ich hab's verstanden. Dann kommt der Höhepunkt und dann jagt ein Moment den anderen. Und das habe ich so noch, oder zumindest selten erlebt, sagen wir mal so. Weil normalerweise wird dann alles aufgelöst und dann ist gut. Und nach der ersten Auflösung kommen neue Auflösungen und du denkst dir so, was ist das für ein kranker Scheiß?
Ich finde, dass die erste Hälfte des Films eine andere Qualität hat als die zweite. Das ist genau das, es wirkt manchmal noch ein kleines bisschen zu sehr konstruiert im Vergleich zur ersten Hälfte. In der ersten Hälfte ist noch alles sehr stimmig und so weiter. Und in der zweiten Hälfte des Films ist es manchmal dann doch sehr, wirkt es so, als will er den nächsten Twist erzwingen, manchmal. Es ist nicht schlecht, ich sage nicht, dass es schlecht gemacht ist, aber es ist einfach, es steht ein bisschen im Kontrast zur ersten Hälfte. Weil wie du sagst, du argumentierst jetzt mit, es passiert Schlag auf Schlag und so weiter. Und das kommt aber daher, finde ich, dass die Story manchmal einfach ein bisschen sich zu schnell, zu brachial entwickelt. Aber großartiger Film, alles in allem. Was gibst du ihm?
9.
Ja, gebe ich ihm auch.
Weil er war schon sehr lang. Also ich war nachher ziemlich durch.
Ja, aber ich habe keine Sekunde abgeschaltet im Film.
Ja, also, doch, ich ab und zu schon.
Ja, echt? Ja, ich finde diese 2:12 oder wie der geht, sind, hat er
gerade am Anfang war es mir teilweise, also war es manchmal ein bisschen zu lang. Das hätte man auch etwas straffen können.
Ich finde sogar tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, man hätte noch ein paar Minuten draufsetzen können, einfach um ein paar Sachen ein bisschen natürlicher herzuleiten.
Aber sonst war es sehr gut.
Ja.
Also unbedingt angucken.
Unbedingt angucken.
Wenn er im Oktober kommt.
Oscar-Kandidat?
Definitiv. Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch.
Ich hoffe, dass sie ihn einreichen.
Meine Befürchtung, einreichen, glaube ich, die Frage stellt sich nicht. Müssen sie. Meine Befürchtung ist, dass das vielleicht nicht den Geschmack der Academy trifft.
Ich,
so die
ich weiß nicht, Gewinner ob sie ihn einreichen angucken. Werden, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es gibt eine Szene, wo sie den Kim Jong-un ziemlich
durch den Kakao ziehen?
Ja, durch den Kakao zieht, muss man sich erstmal trauen. Weiß ich nicht.
Ach ja, ich glaube.
Naja, es sind die Oscars, das ist der größte Filmpreis der Welt. Muss man sich erstmal trauen. Aber wir werden sehen.
Ja, ich glaube wegen der einen Szene. Hoffen wir mal nicht, dass sie sich deswegen überlegen, dass es nicht einreicht.
Ich hoffe auch nicht, auf keinen Fall.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Ja.
Ich glaube schon.
Aber ich hoffe, er wird gewürdigt. Also in Cannes hat er ja schon gewonnen.
Ja, und das ist ja schon als erster koreanischer Film übrigens überhaupt.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich schon eine Auszeichnung. Ich meine, da liefen auch so Filme wie Once Upon a Time in Hollywood.
Ja,
hat.
Nee, aber es ist eine ganz andere Qualität für mich von Filmen.
Ja, noch haben wir den Tarantino nicht gesehen, aber es ist.
Naja, ein Tarantino-Film hat aber für mich nicht eine Qualität wie. Also, ein Tarantino ist einfach in der Regel ein sehr unterhaltender Film. Und nicht ein Film, der so viele Ebenen hat und so viele gesellschaftliche Themen. Und das hat für mich ein Tarantino einfach nicht.
Nee, aber letztendlich geht es bei Tarantino ja auch wirklich um die Namen, die dabei sind. Und um das Prestige, was.
Ja, ja, aber deswegen ist es für mich eine andere Qualität von Filmen.
Um den Hype, den so ein Tarantino-Film allgemein auch auslöst. Und da waren sicher noch ein paar andere gute Filme dabei. Ja. Aber ja, die Goldene Palme hat er gewonnen. Das sagt schon mal was aus.
Ja.
Und mal gespannt, was da noch so kommt.
Ja, ich hoffe, er läuft sehr viel in deutschen Kinos.
Ich hoffe es auch. Es wäre wirklich eine Schande.
Ja, und lasst euch nicht
von
Koreanisch mit englischem Untertitel abschrecken.
Ja, es hat funktioniert.
Ich dachte am Anfang, scheiße. Aber es funktioniert. Irgendwann hat man es drauf.
Ich befürchte sogar, dass die deutsche Synchro nicht so viel Spaß machen wird.
Kann schon sein. Mal gucken.
Ich meine, was wir natürlich nicht beurteilen können, ist, ob da im Koreanischen irgendwelche Wortwitze mit dabei waren, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Ja, das kann schon sein. Sie haben es zumindest versucht, aber ich meine, es geht um die Quintessenz und es kam ja ziemlich gut rüber.
Es gibt aber eine ganz bestimmte Szene, bei der weiß ich, die wird im Deutschen nicht rüberkommen.
Ich weiß nicht, welche
du meinst. Würstchen und Bier?
Ach so, ja, natürlich. Aber ja.
Hat im Kino noch für einige Lacher gesorgt.
Ja, das stimmt. Viel Spaß beim Gucken.
Gibt nichts mehr zu sagen sonst. Parasite for Oscar.